Herzlich willkommen zum Paths of Purpose Podcast, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung, Leadership, große Visionen und Inspiration. Ich bin Simona Deckers, Mentorin und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Weisheiten zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre großartigen Potenziale zu entfalten. Es ist meine Mission zu inspirieren, wie wir unser Leben verbessern, unsere Träume wahr werden lassen und in Leichtigkeit und Fülle leben. Heute sind Selbstwahrnehmung, Leadership und persönliche Weiterentwicklung die Fähigkeiten, die uns Sinn geben, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Höre in diese neue Folge hinein, mach dir Notizen, stell dich auf Aha-Momente und neue Erkenntnisse ein. Teile diese Folge mit deinen Freunden. Die Welt braucht Positivität, Licht und Inspiration. Markiere mich oder schicke mir eine Nachricht auf Instagram oder LinkedIn, sodass wir connecten können. Auch dort findest du bei mir Motivation, Innovation und Power pur. Los geht's! Ja, herzlich willkommen, Christina Lunz. Christina Lunz ist Mitbegründerin und Mitgeschäftsführerin des Center for Feminist Foreign Policy und Autorin des Bestsellers Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Herzlich willkommen, Christina.
Hallo.
Christina, ich bin ganz gespannt. Du hast so einen interessanten Ansatz. Welche Ziele verfolgst du mit deiner Arbeit und mit feministischer Außenpolitik?
Das Ziel, das ganz hinten am Ende steht, ist eine friedlichere und stabilere Gesellschaft für alle. Und das wird erreicht, indem man ja den Werkzeugkasten von feministischer Analyse auf Außen- und Sicherheitspolitik ansetzt und dadurch menschliche Sicherheit und Menschenrechte für alle fördert und einen Mangel an Gleichberechtigung abbaut und so bessere Lebensumstände für alle Menschen schafft.
Daher Außenpolitik, das meinst du damit, dass es halt Kontinente und länderübergreifend wirken soll?
Genau, richtig. Das ist die Politik, die sich damit auseinandersetzt, wie man mit anderen Staaten, mit anderen internationalen Organisationen, mit Zivilgesellschaft aus anderen Ländern zusammenarbeitet.
Gibt es deiner Meinung nach schon Länder auf dieser Welt, die so etwas im Ansatz schon umsetzen oder vielleicht sogar schon vorbildhaft darin sind?
Genau, ja. Ja, die gibt's. Inzwischen gibt's 11 Länder offiziell, die eine feministische Außenpolitik vorgestellt, angekündigt haben. Also Deutschland ist natürlich eins davon, aber das erste Land 2014 war Schweden. Dann folgten Kanada und Frankreich, Mexiko, inzwischen auch Spanien und Kolumbien. Und darüber hinaus gibt's noch etliche Staaten mehr, die es nicht feministische Außenpolitik nennen, aber viele der Prinzipien so priorisieren. Und bei den Vereinten Nationen beispielsweise gibt es eine Gruppe an Staaten, die nennt sich Feminist Foreign Policy Plus. Das sind die Staaten, die offiziell eine feministische Außenpolitik haben und andere, die sich auch dafür interessieren. Und das ist nochmal dreimal circa so viel. Also es gibt da eine gute Bewegung.
Toll. Siehst du diese Bewegung schon bevor du das Buch geschrieben hast? Hast du da etwas aufgegriffen oder hast du das Gefühl, dass sich das intensiviert hat durch deine Publikation, durch Publikation auch von anderen Menschen, die mit diesen Ideen unterwegs sind?
Feministische Außenpolitik, so in den Anfängen, ich versuche das im Buch in einem Kapitel aufzuzeigen. Also die Anfänge liegen mindestens während des Ersten Weltkrieges, als damals 1200 Feministinnen in Den Haag zusammenkamen, um nicht nur ein Ende des Ersten Weltkrieges zu fordern, sondern auch 20 Resolutionen aufzustellen für eine gerechtere globale Ordnung. Und über die Jahrzehnte hat sich der feministische Aktivismus in Außen- und Sicherheitspolitik weiterentwickelt und auch intensiviert. Und dann 2014 eben Schweden als erste Land feministische Außenpolitik angekündigt. Und ja, ich würde sagen, als ich das Buch schrieb, in der ersten Version oder als das Buch Ende Februar letzten Jahres rauskam, in dem Übersichtskapitel zu wie viele Staat mit feministischer Außenpolitik es denn gibt, nannte ich 7 oder 8. Und jetzt kommt Ende März das Buch als Taschenbuch nochmal raus und alle Kapitel sind aktualisiert, ein neues Kapitel. Da schreibe ich eben von 11 Staaten. Und also es hat in einem Jahr eine sehr, sehr starke Weiterentwicklung gegeben. Das hat viele Gründe. Das hat damit zu tun, auch dass Deutschland die angekündigt hat. Wir haben das Außenministerium auch unter anderem mit unterstützt, die Strategie zu entwickeln. Das hat damit zu tun, dass wir als Zivilgesellschaft und auch die Staaten, die eine feministische Außenpolitik haben, wir sind sehr gut in einem Netzwerk organisiert und versuchen auch so andere Staaten und Institutionen davon zu begeistern. Und die feministische Bewegung allgemein weltweit wird immer stärker. Daher, ja, es ist richtig. In den letzten 1-2 Jahren hat es eine deutliche Weiterentwicklung gegeben. Und das ist ganz wunderbar.
Ja, definitiv. Definitiv. Und womit beschäftigst du dich jeden Tag? Wie sieht deine Arbeit aus? So tagtäglich.
Ja.
Man gibt ja nicht jeden Tag einen Bestseller aus, ne?
Stimmt. Genau, ich bin Unternehmerin, habe ein gemeinnütziges Unternehmen, das Center for Feminist Foreign Policy, eine Mischung aus Research- und Advocacy-Organisation. Ich habe hier ein Team von 16 Leuten. In Schöneberg sitzen wir in Berlin. Und wir arbeiten in 6 Programmbereichen. Dazu gehört Verteidigung von Menschenrechten, dazu gehört Abrüstung und Demilitarisierung, Klimagerechtigkeit, dekolonialisierte Außenpolitik. Und in unterschiedlichen Bereichen setzen wir Projekte um. Aktuell circa 10 parallele Projekte, finanziert unter anderem von Ministerien im Inland, im Ausland, von Stiftungen und so weiter. Genau, das ist so ein großer Teil, einfach die Führung der Organisation, des Unternehmens. Und darüber hinaus, oder Teil davon, mache ich sehr viel Öffentlichkeitskommunikationsarbeit dazu, habe nebenbei das Buch geschrieben, habe an der Aktualisierung bis vor kurzem gearbeitet und im September kommt auch die englische Version davon raus, da arbeite ich mit dem Team gerade auch dran. Also es ist eine Mischung aus unternehmerischen Tätigkeiten, Erstellung von Wissen, viel Öffentlichkeitsarbeit, sehr viel Reisen, sehr viel unterwegs sein, öffentlich darüber sprechen, Interviews. Genau, so ein richtig guter Blumenstrauß, würde ich mal sagen.
Ja, toll. Sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Kooperation ist ja unglaublich wichtig, um diese Ziele voranzubringen. Wie siehst du Kooperationen einmal für dein Center? Weil du sagst ja, du setzt Projekte um. Also arbeitet ihr jetzt zusammen mit Ministerien, ne? Oder mit wem arbeitet ihr da zusammen?
Mhm. Ja, Cooperation ist tatsächlich eine von unseren 3 Hauptwerten. Also das sind Intersectionality, Integrity und Cooperation. Danach so richten wir uns unseren Kompass. Es gibt, glaube ich, keins oder kaum ein Projekt, das wir haben, wo wir nicht mit anderen zusammenarbeiten. Also entweder natürlich auch sind die Geldgeber irgendwie auch Kooperationspartnerinnen, aber ganz viel mit Zivilgesellschaft in anderen Ländern international oder auch mit internationalen Organisationen. So Beispiel zu nennen, unser Projekt zu Afghanistan, da arbeiten wir jetzt seit über einem Jahr mit 7 der führenden afghanischen Frauenrechtsverteidigerinnen zusammen, die unsere Arbeit in dem Projekt leiten, mit denen gemeinsam wir jetzt vor kurzem wieder einen Policy Brief, eine Publikation herausgebracht haben, mit Forderungen, wie die internationale Gemeinschaft gegenüber der Taliban auftreten soll aus feministischer Perspektive. Mit denen gemeinsam haben wir Roundtables mit den wichtigsten Policymakern auf UN- und EU-Ebene veranstaltet und auch Konferenzen. Oder ein anderes Projekt, zum Beispiel zu nuklearer Abrüstung, arbeiten wir ganz viel zusammen mit der International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, also die Organisation, der wir die den Friedensnobelpreis dafür bekommen hat, dass sie den Atomwaffenverbotsvertrag Realität hat machen lassen. Und genau, wir arbeiten auch in Konsortien zusammen, in Netzwerken. Und ja, also Kooperation ist unser täglich Brot.
Ja, ja. Wie siehst du dann, ich sag mal, das Erreichen der Umsetzung der Ziele mit den Ländern dieser Welt? Gibt es da einen Konsens? Ich meine, du hattest gerade gesagt, dass unglaublich viel sich getan hat in den letzten 2 Jahren. Aber denkst du, dass es möglich ist, da zügig auf einen Konsens zu kommen? Oder gibt es da auch Länder oder Gruppen, die sich dem da entgegenstellen und sagen, no way?
Ja, sehr viele. Also der internationale Trend ist ja, dass aktuell, also der Autor Gideon Rachman sagt, er hat ein Buch und nicht nur er. Ich habe ihn nur erwähnt, weil ich gleich seine Worte zitiere. Er hat ein Buch darüber geschrieben, zu dem internationalen Anstieg der sogenannten Strongmen. Mhm. Das sind toxische, bislang ausschließlich männliche Staatenführer, Staatsoberhäupter, Regierungschefs, die mit deren ja, gewaltvollem Verhalten Fakten dazu beitragen, dass, wie Rachmann eben sagt, dass wir aktuell den größten Angriff auf liberale demokratische Werte weltweit haben seit den 1930er Jahren. Und die Zahl der Demokratien ist nur noch minimal, mit ganz wenigen Vorsprung Unterschied vor den Zahlen der autokratischen Staaten. Das heißt, es ist, das Umfeld ist ein sehr problematisches. Immer mehr Staaten, also um eine andere Zahl vielleicht auch zu nennen, ne? Es wird oft über die Shrinking Spaces der Zivilgesellschaft gesprochen, also die Räume, in denen Zivilgesellschaft weltweit überhaupt noch existieren oder agieren kann. Mhm. Und so ist das, dass weltweit nur 3% der kompletten Weltbevölkerung in freien Staaten leben. Wenn man die Menschen mit hineinnimmt, die in freien oder leicht eingeschränkten Staaten leben, dann sind das um die 10-11% der Weltbevölkerung. Also die ganz, ganz große Mehrheit der Weltbevölkerung kann eben nicht frei agieren, die Zivilgesellschaft, oder frei fordern, leben, politisch sich betätigen. Daher ist es eine Mammutaufgabe, irgendwie dahin zu kommen, eine kritische Masse an Staaten davon zu überzeugen, dass menschliche Sicherheit und Menschenrechte die Priorität von außenpolitischem Handeln sein sollte.
Das ist erschreckend, ne? Es sind erschreckend kleine Zahlen. Ja. Mhm. Und wir natürlich in unserer Welt sind daran gewöhnt oder lieben unsere Demokratie. Also, ja, und aber du sagst natürlich auch, die Demokratien kommen unter Druck oder sind extrem auch angefeindet worden. Gerade in den Pandemiezeiten. Ne? Also da kam das ja so hoch, meiner Meinung nach. Ne? Dass klar wurde, wer zu welcher Gruppe gehört und welche Gruppen es überhaupt gibt, die gegen demokratische Grundordnung sind. Ne? Mhm. Wir sprechen sehr viel über Inklusion und Diversität, Diversity. Siehst du da Veränderungen auch über diese Diskussion, ne? Inklusion und Diversität in der Gesellschaft, aber auch in Unternehmen, also wirtschaftlich? Siehst du da auch schon, dass diese Bewegung Früchte trägt? Für Frauen.
Da bin ich keine Expertin dafür. Mhm. In unserer Arbeit, ich würde sagen, wir fokussieren uns, und ich erkläre gleich den Unterschied, eher auf die feministische Bewegung und feministischen Fortschritt anstelle von Inklusion und Diversität. Mhm. Und damit meine ich, dass wir in all dem, wie ich schreibe, arbeite, wie wir als Team arbeiten, versuchen wir nicht, Inklusion und Diversität in problematischen Strukturen zu schaffen, sondern die Strukturen an sich in Frage zu stellen und neue, bessere Systeme und Strukturen aufzuzeigen. Daher der Fortschritt und immer mehr Unternehmen, die sich solche Strategien auf die Fahne schreiben und entsprechende Positionen auch in Unternehmen ausgeschrieben werden, ist natürlich auf jeden Fall da, ersichtlich für alle. Und ich hoffe aber und ich würde mir wünschen, dass bei dem Bestreben, mehr Diversität, Inklusion zu schaffen, wir nicht eben dann damit aufhören, sondern wirklich in Frage stellen, aber wieso war es historisch denn eigentlich so, dass so viele Menschen ausgeschlossen wurden und welche Strukturen sind bis heute problematisch? Wieso werden wir es in absehbarer Zeit nicht hinbekommen? Wir können so viel Quoten vielleicht auch, und ich bin natürlich Fan von Quoten, alle empirischen Zahlen sprechen dafür, das brauchen wir gar nicht diskutieren, wieso auch ein Mehr an Quoten die Arbeitswelt für die meisten Menschen, auch Frauen, nicht besser gestalten wird, weil es nur bedeuten wird am Ende, dass die Doppel- und Dreifachbelastung nicht zunimmt, wenn grundsätzliche Männlichkeitsbilder nicht geändert werden, weil dann wird weiterhin die Care-Arbeit ganz disproportional bei den Frauen liegen, wenn sie eben Kinder oder pflegende Angehörige haben. Daher gucke ich mir lieber wirklich die kompletten Strukturen an, anstelle eben von Bemühungen in kaputten Strukturen mehr Gleichberechtigung zu fördern.
Spannend. Welche Struktur würdest du als allererstes ändern, von Grund auf?
In welchem Kontext meinst du?
Gesellschaftlich.
Auf jeden Fall patriarchale Strukturen zu beenden. Also das ist eine große Frage und deswegen auch eine große Antwort. Ja. In dem Punkt, wo wir es schaffen, patriarchale Strukturen überall zu beenden, das ist die einzige Chance, dass wir zu einer Welt kommen, die für alle funktioniert. Also Patriarchat, vielleicht das nochmal kurz zu erklären, das bedeutet die ungerechtfertigte Vormachtstellung von Männern in Staat und Familie. Und das ist Gesellschaftsaufbau seit 4.000 bis 6.000 Jahren, der sich komplett an den Bedürfnissen, Ideen und Wünschen von Männern orientiert. Mhm. Und das zu unglaublichen Kosten für Frauen und anderen politisch marginalisierten Personen. Mhm. Und solange es diese Überprivilegierung von Männern gibt, in Politik, in der Wirtschaft, in Kultur, Wer schreibt die Zeitungen? Welche Geschichten sind abgedruckt? Über welche Menschen lesen wir in Geschichtsbüchern? Nicht über Frauen. Wer sitzt in Parlamenten? Wer sitzt in Vorstandsetagen? Wer bestimmt über weit über 90% des internationalen Handels Männer? Wieso haben, was sind die letzten Zahlen von Oxfam? Ich glaube, waren das um die 15 weiße Männer weltweit genauso viel, die reichsten, genauso viel Vermögen wie alle Frauen auf dem afrikanischen Kontinent zusammen. Wow. Wieso ist die männliche Gewalt allgegenwärtig in unserer Gesellschaft und erlebt in meisten Fällen eine Straflosigkeit? Also das sind alles patriarchale, gewaltvolle Strukturen. Und erst wenn wir die beenden, werden wir eine Gesellschaft hinbekommen können, haben wir die Chance, eine Gesellschaft zu schaffen, die für alle funktioniert.
Mhm. Gut, brechen wir das mal runter. Was wäre so eine praktische, alltägliche Struktur, die du sofort ändern würdest?
Unterschiedliche Sachen. Also Beispiel 2016 war ich bei einer Kampagne mit dabei, um das deutsche Sexualstrafrecht zu ändern. 2016 haben wir uns dafür eingesetzt und erfolgreich eingesetzt. Das Gesetz wurde geändert, das deutsche Sexualstrafrecht so hinzuändern, dass Vergewaltigung eben dann als Vergewaltigung angesehen wird, wenn kein Konsent vorliegt, also wenn es keine Zustimmung gibt. Ja. Und das ist so ein konkretes Beispiel, was eine feministische Bewegung ändern musste, was seit so vielen Jahrhunderten einfach Straflosigkeit für die meisten Vergewaltiger bedeutet. Und die allermeisten Vergewaltiger sind Männer. Also gegen diese männliche Gewalt vorzugehen, gegen Femizide in Deutschland vorzugehen, Gesetze zu ändern bezüglich des Ehegattensplittings, endlich Abtreibungen in Deutschland komplett dekriminalisieren und gute Gesundheitsversorgung ermöglichen in dem Bereich. Das wären so konkrete Beispiele.
Ja. Wie würde für dich eine Politik idealerweise aussehen, die den Ansätzen von von den feministischen Zielen umsetzt?
Eine feministische Politik guckt sich die aktuellen Machtverhältnisse an und verlangt dann Forderungen, die dazu beitragen, diese Machtverhältnisse zu ändern. Und da geht es um Gesetze. Weltweit haben Frauen nur 3/4 der Gesetze, die Männer genießen. Es geht um Zugänge zu Ressourcen. Gucken wir uns Gründer und Gründerinnen an. Nur 14-15% aller GründerInnen in Deutschland sind Frauen, weil Frauen signifikant und massiv weniger Gründungskapital und Kapital an sich bekommen. Also eine feministische Politik guckt sich Macht, Zugänge zu Ressourcen an und setzt das dann so ein, dass die alten Strukturen aufgerüttelt werden und Zugänge und Macht für alle fair verteilt wird.
Und in der Gesellschaft, wie würde das aussehen? Eine Gesellschaft, die diese feministischen Ansätze umsetzt?
Wir alle, meinst du, als Menschen? Eine Gesellschaft, die sowas umsetzt, ist eine Gesellschaft, die das zum einen erstmal erkennt. Ich glaube, der Großteil der Menschheit denkt, dass es normal ist und das ist einfach so ein Naturgesetz, wie wir eben leben. Dass es normal ist, dass jeden Tag in Deutschland ein Mann versucht, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu töten und jeden dritten Tag gelingt es ihm, dass es normal ist, dass weit über 90% aller jungen Frauen von männlicher Gewalt in Form von sexueller Belästigung betroffen ist. Dass es normal ist, dass weniger als 1% aller Vergewaltiger in Deutschland verurteilt werden. Also die Gesellschaft, genau, wie zu oft akzeptieren wir den Status quo, ohne ihn in Frage zu stellen. Das heißt, eine feministische Gesellschaft akzeptiert diese Ungerechtigkeit nicht, also hat ein Auge dafür, akzeptiert sie nicht und setzt sich in allen Bereichen, ob Innenpolitik, Wirtschaftspolitik, Energiepolitik, Außenpolitik, für feministische Werte und damit für Menschenrechte und Würde für alle ein.
Ja, wunderschön. Was treibt dich an? Warum stehst du jeden Tag auf? Was ist so dein, ich sag mal, Herzensthema oder was ist deine Mission? Was brennt so in dir? Was treibt dich an?
Ja, irgendwie so eine tief innen drin sitzende Bereitschaft, Ungerechtigkeiten und den ungerechten Status quo der Gesellschaft zu akzeptieren. Also jedes Mal, wenn ich lese, darüber erfahre, welche Ungerechtigkeiten es gibt und also ich habe eine ganz große Intoleranz Ungerechtigkeiten gegenüber und das treibt mich an, nicht zu akzeptieren, dass so wie ich aufgewachsen bin und in dieser Gesellschaft, die ich lebe, dass so die Mädchen und die Jungs, die nach mir kommen, genauso mit den Einschränkungen, mit den Schubladendenken, mit der Gewalt, dass sie genauso aufwachsen müssen.
Und eine Message, die du zum Schluss gerne teilen möchtest, welche wäre das?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist wirklich so die Bereitschaft, dass wir Dinge in Frage stellen, dass wir nicht einfach akzeptieren Rahmenbedingungen, die wir haben, dass wir nicht akzeptieren, so viele der Beispiele, die ich ja schon genannt habe, bezüglich Gewalt und Unterdrückung und Ausgrenzung oder auch natürlich globale Erwärmung. Also das sind alles keine Naturgesetze. Das sind keine Naturgesetze, dass wir neuen Nuklearstaaten haben. Es ist kein Naturgesetz, dass wir die Biodiversität, unsere Lebensgrundlage so heruntergemacht haben, dass bis Ende des Jahrhunderts eine Erderwärmung um 4 Grad erwartet wird. Es ist kein Naturgesetz, dass in einem der reichsten Länder der Welt, dass so viele Menschen in Armut leben. Das sind alle die Sachen, die ich gerade genannt habe. Das sind politische Entscheidungen. Das sind Entscheidungen von, ja, eher wenigen Menschen, aber Menschen mit sehr vielen Privilegien, die sie sehr lange Zeit lang ausgenutzt haben. Und genau, und ich wünsche mir, dass wir alle hingucken und irgendwie alle uns überlegen, wie wir so manche Ungerechtigkeiten im Alltag angehen können, um es mit den Worten der Band Die Ärzte auszudrücken. Es ist eine, klar nicht unsere Schuld, dass die Welt sie so ist, aber es wäre auf jeden Fall unsere Schuld, wenn sie genauso bleibt.
Wunderbar, total schön. Das ist ein kraftvolles Wort zum Abschluss. Christina, vielen herzlichen Dank.
Danke dir, Simona.
Vielen Dank für die Inspiration und alles Gute für dich und für deine Projekte. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
Super, hoffe ich auch. Danke dir.
Schön, dass du hier bist. Ich bin Simona Deckers und dies ist der Paths of Purpose Podcast.